Es hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man Dinge in Studien beweist, damit nicht einer sagt, das funktioniert, macht das jetzt alle auch so, sondern muss dann sagen, es funktioniert nur unter den und den Bedingungen, bei den und den Patienten, mit den und den Symptomen. Und so sehe ich das bei Psychedelika auch.
Hallo, mein Name ist Max Hurlebaus und dies ist der psychedelische Reiseführer. Hallo und herzlich willkommen, liebe Reisende und liebe Verweilende. Ich habe mich mit Dr. Stefanie Herbert getroffen. Sie ist Nuklearmedizinerin und Ärztin und gemeinsam haben wir verschiedene Themen rund um Psychedelika, psychedelische Forschung und der Schnittmenge zwischen Spiritualität und Schulmedizin abgeklopft. Mir hat der Austausch mit ihr auf jeden Fall etwas mehr Sehschärfe und Erkenntnisse in einigen Themen gebracht. Und das lag auch nicht zuletzt an unserer Gesprächsdynamik, denn ich bin in wissenschaftlichen Fragen eigentlich total der Laie und konnte dadurch endlich meine Annahmen und Vorurteile mit einer Expertin abgleichen und richtigstellen. Und als kleine Kompensation dafür, dass die Folgen so unregelmäßig erscheinen, will ich euch jetzt eine längere Anmoderation ersparen und wir tauchen gleich ein ins Gespräch.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung für den Podcast. Den verfolge ich schon sehr lange Zeit mit großem Interesse und freue mich auch.
Oh, danke.
Über die Qualität und die Inhalte. Deswegen finde ich es umso schöner, dass wir jetzt hier gemeinsam die Folge gestalten. Ja, ich bin Ärztin seit knapp 12 Jahren. Ich habe damals angefangen am Universitätsklinikum Leipzig in der Nuklearmedizin, war da in der Hirnforschungsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut. Da ging es hauptsächlich um neurologische und psychiatrische Erkrankungen, die mit Dopamin zusammenhängen. Bin dann nach Berlin-Buch gegangen und hatte dort den Schwerpunkt Hirntumore. Habe 2016 meinen Facharzt gemacht in Nuklearmedizin. Und habe zusätzlich mal ein Jahr Rotation in der inneren Medizin verbracht und ein Jahr in der Radiologie, war zuletzt ärztliche Leiterin in einer großen Praxis. Und jetzt arbeite ich selbstständig, auf selbstständigen Basis.
In der Nuklearmedizin Erkrankungen, die mit Dopamin zusammenhängen. Kannst du uns ein paar Beispiele dafür nennen, was das zum Beispiel ist?
Das bekannteste Beispiel ist sicherlich die Parkinson-Erkrankung oder Parkinson-Syndrome. Die entstehen dadurch, dass Neurone, die den Botenstoff Dopamin herstellen, absterben. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann sogenannt idiopathisch sein, also einfach die Erkrankung an sich sein. Die kann aber auch entstehen durch zum Beispiel einen Schlaganfall. Ja. Und Nuklearmedizin hat halt Verfahren, die diese Nervenzellen, die Dopamin herstellen, in den Basalganglien und verarbeiten, die darstellen kann, mit Hilfe von radioaktiven Stoffen.
Ja, da würde ich gerne ein bisschen weiter drauf einsteigen, dass wir das alles gut verstehen können. Also es wird mit Hilfe von radioaktiven Stoffen in kleinster Menge, können bestimmte Stoffe quasi eingefärbt werden und damit nachverfolgt werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir verwenden ganz schwach radioaktive Stoffe nur. Eigentlich ist ja alles rings um uns radioaktiv. Radioaktiv bedeutet ja nur, dass es zerfällt, dass es Kernzerfälle gibt und dabei eine gewisse Form von Strahlung freigesetzt wird. Also wir haben auch eine natürliche Strahlungsexposition durch die Sonne oder wir haben eine Strahlung, die aus dem Boden kommt, aber das ist sehr, sehr gering. Und für uns gibt es auch strenge Grenzwerte, die wir zu beachten haben. Also es gibt einmal den Diagnostikbereich, wo wir Diagnosen stellen. Der Patient geht danach wieder heim. Und es gibt natürlich auch Sachen, wo wir etwas mehr zur Anwendung bringen müssen. Da kann es sein, dass der Patient dann über Nacht auf einer Therapiestation bleiben muss, wo dann halt auch das Abwasser gesondert gefiltert wird und man den Patienten auch öfter misst.
Okay, und das ganz streng natürlich in einem Rahmen, der jetzt mhm. nicht sonst irgendwelche Schäden hervorruft.
Ich Nein. schätze
mal, das ist streng überwacht.
Also das ist
und reguliert.
Extrem streng reguliert. Ja. Ja, bei uns ist es noch strenger als in anderen Ländern. Bei uns wird vieles stationär gemacht, wo in anderen Ländern das ambulant gemacht wird, also wo die Patienten dann wieder nach Hause gehen. Ich finde es zum Teil auch korrekt. Ja, zum Teil ist es halt schwierig. Die Leute denken bei radioaktiv sofort an bösartige Strahlung und Krebs. Aber wir haben zum Beispiel im Bundesland Berlin-Brandenburg 1 bis 2 Millisievert natürliche Strahlenexpositionen pro Jahr. Das ist so ein Wert, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Millisievert oder 1 oder 2, ist das jetzt viel, ist das wenig?
Ja, ich wüsste es jetzt auch nicht.
aber es gibt Untersuchungen, die haben etwas mehr. Aber letztendlich muss man das halt immer in Relation sehen. Ich will etwas wissen und was bin ich bereit einzugehen? Also ich will mit der minimalen Strahlenexposition ein Maximum an Wissen haben, um den Patienten dann auch korrekt behandeln zu können.
Okay. Und wie genau oder ja, so genau, wie du es vielleicht für Laien erklären kannst, wie genau funktioniert das? Was misst man damit?
Im Prinzip messen wir die Zerfälle in Becquerel. Das ist die Einheit. Und man kann sich Nuklearmedizin so vorstellen, wir schauen uns Stoffwechselvorgänge von Organen live an. Also wenn man in der Radiologie ein Bild macht, wie ein Röntgenbild oder ein Ultraschall, sieht man genau, wie das Organ aussieht. Und wir schauen halt, was tut es. Und wir geben halt eine Substanz, zum Beispiel spritzen wir die in eine Vene und die wird von einem Organ ganz spezifisch aufgenommen, zum Beispiel von der Niere. Mhm. Und damit man diesen Stoff sehen kann oder sichtbar machen kann von außen, markieren wir den radioaktiv. Das ist so eine Art radioaktives Tracking. Denn es nutzt mir nichts, wenn die Niere das verstoffwechselt und ausscheidet. Ich sehe es aber von außen nicht. Deswegen hängt da so ein radioaktives Molekül noch dran. Die beiden werden kombiniert, also das Stoffwechselmolekül plus das Sender- oder Signalmolekül. Und dann kann man live sehen, wenn man das einspritzt, wie es sich im Körper verteilt, in der Niere verstoffwechselt oder ausgewaschen wird und dann ausgeschieden wird über den Urin. Also damit machen wir dann eine Lokalisation, wo ist es genau? Und wir versuchen es natürlich in Relation zu anderen Organen zu messen, zu quantifizieren. Also wo ist es und was tut es oder was tut sich da eben nicht? Also funktioniert das Organ oder ist da noch genug da?
Okay, das heißt, da ist gleichzeitig auch irgendwie so eine Art Ganzkörperscanner oder eben auf dem entsprechenden Bereich, der gerade von Interesse ist, wo man dann sagen kann, ah ja, jetzt fließt es hier lang, jetzt läuft es dadurch oder verteilt sich womöglich auch. Kann man das auch mit
Das kann man
beobachten?
Auch sehen, ja. Natürlich muss man dann eine Kamera oder Detektorplatte haben, die groß genug ist. Mhm. Meistens fährt halt so eine große Detektorplatte einmal über den ganzen Körper drüber. Wenn ich jetzt natürlich aber nur Aufnahmen vom Gehirn machen will, fokussiere ich mich darauf oder auf die Schilddrüse zum Beispiel, habe ich halt nur eine kleine Detektorplatte. Aber klar, wir machen auch Ganzkörperaufnahmen und können live verfolgen, wie unsere Substanz den Körper passiert. Also dieses Tracking.
Ja. Und wirklich in Echtzeit, also jetzt nicht wie eine Langzeitbelichtungsaufnahme, wo ich in einem Bild sehe, da war es überall, ich weiß aber nicht, wie lange es wo war, sondern ich kann es wirklich mit
Das ist tatsächlich so wie in der Fotografie. Ich muss mich auf eine, in Anführungsstrichen, Belichtungszeit einigen.
Ah, ja.
Denn wenn ich jetzt zu lange belichte, geht mir natürlich die Ortsinformation verloren irgendwo. Also da muss ich halt immer so eine Abwägung machen. Interessiert mich jetzt mehr der Ort oder die Quantität? Und dann stellen die Kamera halt auf einen standardisierten Wert ein und die fährt dann halt zum Beispiel dem Patienten ab und verfolgt das nach. Das sind dann so Erfahrungswerte. Und da hat man sich dann auf Protokolle geeinigt. Und macht das dann standardisiert. Aber es ist tatsächlich auch ein bisschen wie eine Fotografie. Je länger ich etwas belichte, desto mehr Signale erhalte ich. Also je länger ich die Detektorplatte messen lasse, Signale auffangen lasse, desto mehr Signal habe ich von dem einen Ort oder von dem einen Punkt. Aber natürlich geht mir dann der ganze Körper etwas verloren. Oder das wie die Blende oder Fokussieren. Das kann man dann auch übertragen auf Nuklearmedizin, auf die Kameradetektoren.
Okay. Und du hast gesagt, ihr habt auch Krankheiten erforscht, bei denen Dopamin eine Rolle spielt. Mhm. Lässt sich dadurch dann eben dieses Tracking auch irgendwie neurologisch nachvollziehen? Spielt das dort auch eine Rolle sozusagen? Oder ist das nochmal ein ganz anderes Feld und lässt sich mit der Methode gar nicht wirklich messen? Oder inwieweit konntet ihr oder konntest du auch ins Hirn reinschauen?
Doch, also die Diagnostik für Parkinson hat eine sehr hohe Sensitivität und Spezifität. Wir stellen die postsynaptischen Dopamintransporter dar mit einer Substanz, die genau dort andockt, im Nucleus caudatus und putamen, so heißen die Strukturen, in den Basalganglien. Und wenn halt zu wenig da sind, kann man schon sagen, die Neuronen sind untergegangen, also abgestorben, in irgendeiner Form gestört. Es ist quantitativ, also mengenmäßig viel zu wenig da. Und manchmal hat man auch ein Gefälle, ein Seitengefälle, dass es auf der einen Seite mehr ist als auf der anderen und dann auch innerhalb dieser beiden Strukturen. Und das gibt dann halt auch schon Hinweise darauf, dass es ein Parkinson sein kann oder ein Parkinson-Syndrom.
Ja, okay. Weil damit würde ich gerne die Brücke schlagen zum Thema eben Psychedelika, psychedelische Forschung, Forschung an Psychedelika als Unterstützung für gewisse Therapien, ob das auch als Psychopharmaka eingesetzt werden kann und wo wir da gerade stehen, wo wir noch hin können, etc. Du hast ja auch irgendwann in einem Punkt in deinem Leben oder in deinem beruflichen Werdegang ein Interesse dafür entwickelt. Woher kam das?
Du meinst das Interesse an psychiatrischen oder neurologischen Erkrankungen oder direkt psychedelische Substanzen?
Ja, beides. Vielleicht irgendwie
also
im Zusammenhang.
Aber psychiatrische und neurologische Erkrankungen hatte ich irgendwie immer schon ein Herz. Ich habe auch mein praktisches Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie absolviert. Und Nuklearmedizin hatte ich dann gewählt, weil ich dachte, das ist vielleicht eine objektivierbare und Fachrichtung, die etwas messbar macht, Transmittersysteme darstellt. Zum Beispiel auch die Verteilung von Serotonin im Gehirn oder Stoffwechselprozesse im Hirn und anhand von gewissen Veränderungsmustern Hinweise gibt auf verschiedene Erkrankungen, zum Beispiel auch verschiedene Demenzformen. Natürlich ist es schade, dass wir selber die Patienten selber nicht in der Form psychotherapeutisch betreuen oder medikamentös betreuen. Das machen dann Psychotherapeuten und Psychiater und Neurologen. Also wir machen das nicht, wir machen mehr die Diagnostik dazu.
Mhm.
Oder liefern unseren Beitrag. Natürlich wird auch viel in der Radiologie gemacht, rein was die Bildgebung angeht. Ansonsten stellen die Neurologen und Psychiater natürlich vorrangig die Diagnosen und wir ergänzen dann oder bestätigen oder schließen aus.
Ja.
Also das ist mehr unsere Rolle dabei. Aber ja, ich hatte einfach schon immer Interesse an psychischen Erkrankungen und dem Zusammenspiel von körperlichen und psychischen Sachen und ja, Wahrnehmung, Bewusstsein, wie jeder Mensch sich selbst erlebt oder sein Umfeld oder Erkrankungen, das ist ja höchst individuell und auch höchst spannend.
Ja, total. Und da spielen natürlich Psychedelika total drauf ein. Ab wann sind die denn so auf den Plan getreten, dass du auch hingeschaut hast, wie funktionieren die denn eigentlich neuropharmakologisch sozusagen? Ab wann kam das so auf und wie verfolgst du das bisher?
Also als ich 2010 meine Approbation bekommen habe, war mein Wissensstand eigentlich nur gering in dem Sinne, dass ich nur das wusste oder hätte argumentieren können mit dem, was ich in Pharmakologie gelernt hatte. Oder Ketamin war mir da eher als Notfallmedikament bekannt und ich wusste nur, dass es quasi Nebenwirkungen hat,
ja.
Psychische.
Ah, ja.
Da war das eher die Nebenwirkung.
Ja.
Und jetzt hat sich es halt in den letzten Jahren vermehrt auch im psychiatrischen Bereich durchgesetzt. Und ich freue mich auch, dass die Forschung dazu wieder aufgenommen oder beziehungsweise ist ja nie ganz abgebrochen, aber dass es halt jetzt wieder so einen Eingang gefunden hat. Und wir sind natürlich auch jetzt so weit, dass wir mit den heutigen Forschungs- und Untersuchungsmethoden Halluzinogene ganz neu bewerten können. Und dadurch ergeben sich vollkommen andere Aspekte. Und ich hoffe, dass dadurch auch mehr über die psychische Gesundheit erfahren werden kann und natürlich auch, was ist das Bewusstsein an sich? Viele Dinge kann man da ja wirklich überhaupt nicht messen oder objektivierbar machen oder vergleichbar. Ja. Und dann ist es ganz schwierig, irgendwie zu argumentieren, wenn man nicht gleich in so einen, sag mal, anekdotischen Bereich gestellt werden will oder einen, der auf reiner Subjektivität beruht. Aber Bewusstsein ist ja immer auch ein Stück weit subjektiv, weil jeder auch anders ausgestattet ist, eine andere Empfindung hat oder Empfindsamkeit und Erfahrungen.
Du hast gesagt, es wird jetzt in der Forschung quasi neu darauf geschaut, es wird ein anderes Bild sich gemacht im Vergleich zu irgendwann früher. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer ausführen, wie du das meinst oder wie du es wahrnimmst? Was?
Also die Forschung ist ja nie ganz, hat ja nie ganz aufgehört, aber ist natürlich auch verboten worden in den 70er Jahren dann auch aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, dass einige Sachen eher, naja, missbräuchlich verwendet wurden. Und natürlich ist es in der Schulmedizin so, dass wir auch eine gewisse Negativselektion erleben. Also zu uns kommen natürlich immer nur die Fälle, wo es in Anführungsstrichen schiefgegangen ist. Wir erleben ja dann primär das und nicht die, die sagen, hey, ich habe jetzt eine tolle Erfahrung gehabt, eine gute Zeit. Wir bekommen ja die, die dadurch krank geworden sind oder Langzeitschäden haben. Und dann ist es natürlich so, dass man die Sachen aus einem anderen Blickwinkel sieht, zu Recht auch. Und die Verbote kamen natürlich dann aus verschiedenen Gründen. Und jetzt kann man die anders einsetzen, die Substanz, oder beziehungsweise besser auch kontrollieren. Und vieles ist natürlich auch damals der Historie geschuldet, dass man versucht hat, ein Erklärungsmodell für schizophrene Symptome zu finden, zum Beispiel für Halluzinationen. Und man dachte damals, das gefunden zu haben mit LSD und der Wirkung auf Serotonin, aber die spätere Hypothese war dann ein zu viel an Dopamin. Und deswegen haben zum Beispiel diese Substanzen ihren Namen Halluzinogene. Weil man dachte, das wäre die Ursache für Schizophrenie. Also man hat versucht, auch einen Mechanismus für diese Erkrankung zu finden. Ist auch ein bisschen zeitgeschichtlich zu sehen, das Ganze.
Also gab es die Annahme, dass der Mechanismus wie Psychedelika funktionieren und eine und Halluzinationen zum Beispiel aus einer anderen, aus einem anderen Krankheitsbild. Dass das derselbe Mechanismus ist, wie man auch dachte, dass Psychedelika eine Psychose imitieren und das auch schon so benannt hatte, Psychotomimeticum.
Ja.
Wobei ich immer noch, glaube ich, viele Ähnlichkeiten dazwischen sehe, ich weiß nicht, wie du das siehst, zwischen Psychose und dem psychedelischen Zustand von dem, was im Kopf manchmal abgeht. Weiß nicht, wie du das beurteilen würdest.
Da wäre ich vorsichtig. Psychose ist ja schon wirklich ein Krankheitsbegriff, der definierten Symptomen folgt. Zum Beispiel auch also formalen und inhaltlichen Denkstörungen. Aber Psychedelika sind ja bewusstseinsverändernd. Es kann natürlich auch sein, dass jemand daraufhin eine Psychose entwickelt oder diese Psychose getriggert wird. Also wenn schon jemand eine gewisse Vulnerabilität, also Verletzlichkeit hat oder Prädisposition dafür hat, also wenn der einfach empfindlicher ist oder verletzbarer, dass es ausgelöst wird oder getriggert wird oder verstärkt wird. Aber das würde ich trotzdem noch mal trennen von dem, was jemand auf so einem sogenannten Trip erlebt und noch weiß, dass er quasi dass noch die Kontrolle über seine Gedanken hat oder dass er sich noch bewusst ist, was jetzt passiert, dass er nicht quasi einen Wahn hat und in seinem Wahn ist, sondern ganz bewusst merkt, was mit ihm passiert. Aber natürlich gibt es auch bei jemandem, der vielleicht 100 tolle Trips hatte, dann den Fall, dass er beim 101. Mal eine Psychose entwickelt. Das weiß man nie. Es gibt immer eine Unbekannte. Und auch bei Psychedelika, auch mikrodosiert, weiß man nie, ob die Person zum Beispiel irgendwann mal ein Trauma erlebt hat oder irgendeine andere Situation, derer er sich selbst gar nicht mehr bewusst ist, die oder, also es war jetzt genderneutral, und das dann irgendwie aufpoppt und er das gar nicht bearbeiten kann. Also letztendlich weiß man es noch nicht so genau. Also was ist das Bewusstsein, wie definiere ich es aber für eine psychiatrische Erkrankung mit Plussymptomen, also Halluzinationen oder auch die Psychose, gibt es definierte Kriterien.
Okay, also ziehst du auf jeden Fall noch auseinander die beiden.
Ich weiß nicht, ob wir da vom selben sprechen. Es gibt vielleicht auch eine Schnittmenge, aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre es mir zu früh. Und es ist auch nicht so exakt meine Fachrichtung. Das ist jetzt nur
Okay, ich kann es natürlich für mich auch nur aus dem Gefühl heraus irgendwo
Ja, aber wir müssen schon Krankheit trennen, wobei man natürlich auch immer sagen kann, es gibt bestimmt auch Leute, die sich durch die Einnahme von Psychedelika besser fühlen, weil sie dadurch, also weil sie auch vielleicht eine zugrunde liegende Erkrankung haben im Sinne einer unbewussten oder intuitiven Eigenmedikation. Das gibt es natürlich auch. Und dann gibt es natürlich noch die, die sagen, hey, ich will das mal ausprobieren, ich will das mal erleben. Also das kann man nicht alles pauschalisieren. Ja. Und jeder hat natürlich auch eine andere Zielgruppe nicht, weil die kommen ja zu einem oder Interessengruppe, der man begegnet als Arzt, sehe ich dann vielleicht die, die sowieso krank sind oder davon krank geworden sind. Das ist nochmal eine andere Selektion.
Wie verfolgst du denn die aktuell laufenden Studien zu psychedelisch gestützten therapeutischen Einsätzen und genau, wie, was für Schlüsse ziehst du für dich aus dem derzeitigen Stand?
Ja, wie verfolge ich die? Also, indem ich Mitglied bin, zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie und Psychiatrie. Und dann kann man gewisse Fachzeitschriften abonnieren und die blättert man dann halt durch und kann sich die aktuellen Artikel anschauen oder jemand fragt mich einfach was aus dem Bekanntenkreis. Und viele Sachen, wenn ich etwas recherchiere, schaue ich mir dann im PubMed an, also dieser Wissensdatenbank, und gebe dann einfach Schlagworte ein. Da schaue ich einmal nach dem, was ich wissen will. Und dann mache ich noch wie eine Art Gegenbeweis, indem ich versuche, das zu negieren oder Artikel zu finden, die das Ganze ausschließen. Und dann liest man sich so ein bisschen querbeet durch und versucht dann Fragen zu beantworten.
Da hast du natürlich mit der ganzen wissenschaftlichen und medizinischen Ausbildung einen gewaltigen Vorteil, solche Studien, so wie sie geschrieben sind, auch für dich zu entschlüsseln und nach Informationen zu filtern, was ich so gar nicht könnte. Ich meine, ich habe auch einige Newsletter abonniert, zum Beispiel von den großen Instituten, die irgendwie mit Psychedelika forschen, und hoffe dann, dass sie eben ihre E-Mails so schreiben, dass ich sie verstehen kann.
ZDI Mannheim zum Beispiel, oder?
Genau, also auch übersees. Und ja, ansonsten gibt es natürlich viele, ich sag mal, sehr kurzformatige Informationen, also in Form von Websites, eben Newsletter oder einzelnen Posts, wo irgendwie, und Artikeln, Blog-Einträgen etc., wo irgendwie was neue Forschungsergebnisse oder laufende Studien irgendwie aufgeschrieben werden. Ich weiß nicht, inwiefern du sowas auf dem Schirm hast. Das ist natürlich immer so ein bisschen diese Frage nach so Verschlagzeilungen, sag ich mal, von gewissen Ergebnissen oder Zwischenergebnissen. Weiß nicht, gibt es da für dich irgendwie Auffälligkeiten, wo du denkst, bei der und der Sache gab es vielleicht zu früh gezogene Schlüsse, oder hast du den Eindruck, das wird eigentlich gut vermittelt? Weil ich denke jetzt zum Beispiel an, ja, nehmen wir mal zum Beispiel irgendwie Facebook-Posts, wo einfach nur ein Artikel drin steht, der natürlich der Masse verständlich irgendwie verfasst ist. Meinst du, das deckt das Bild entsprechend ab, oder was könnte dabei verloren gehen auf dem Weg dieser Übersetzung sozusagen?
Also das kann man auch ganz schlecht pauschalisieren, und ich glaube wirklich, dass es schwer ist, die Sachen einzuordnen, wenn man da keinen Zugang hat, wenn man das nicht täglich macht, wenn man da keine Erfahrungen hat. Das geht ja selbst mir so, wenn ich Berichte lese aus anderen Fachdisziplinen, dann kann ich das zwar theoretisch wissen, aber es ist trotzdem noch was anderes, als wenn ich da Tag ein, Tag aus Patienten sehe und auch leichte Unterschiede von den einzelnen Patienten noch sehe oder das einfach einzuordnen weiß. Und das ist es, was den meisten fehlt, die Dinge einzuordnen. Das kann man auch niemandem verübeln. Wenn ich mir solche Artikel durchlese, dann frage ich mich zuerst, ja, hier steht was von einer Studie, dann schaue ich nach, ob ich die online finde und dann schaue ich, ist das überhaupt eine Studie, die am Menschen schon durchgeführt wurde oder ist das noch im präklinischen Bereich? Ist das jetzt im Mausmodell, im Tierversuch? Das ist ja schön, wenn es da funktioniert, aber es heißt noch nicht, dass es wirklich am Menschen denselben Effekt hat. Und dann schaue ich ja, an wie vielen wurde denn das getestet? Ja. Sind das jetzt 2 gewesen, 20, 200, 2000?
Ja.
Ja, und so versuche ich das dann einzuordnen. Und dann, wie gesagt, schaue ich, was gibt es noch für ähnliche Artikel, also im PubMed, in den Wissensdatenbanken, oder mache dann einfach auch die Probe aufs Gegenteil, gebe was vollkommen anderes ein mit den Schlagworten, gucke ich, ob da schon jemand das komplette Gegenteil davon bewiesen hat oder irgendwas anderes. Also einfach, um mich selbst zu überprüfen oder das zu widerlegen, wobei es leider so ist, dass negative Sachen oft nicht oder Sachen, die nicht funktionieren, leider viel zu wenig publiziert werden. Das ist natürlich dann auch nicht mit Ansehen verknüpft, wenn ich sage, hey, ich habe den Versuch gemacht, hat nicht funktioniert. Ist leider so. Also da denke ich, fehlt auch noch viel an Fehlerkultur oder dass die Wissenschaft da auch ein bisschen freier wird, auch sowas zu publizieren, dass auch das gewürdigt wird. Ja.
Ja, das hatten wir auch ganz kurz gerade im Vorgespräch nochmal. Das fand ich also für mich ganz persönlich ein super Tipp von dir und würde ich, wie gesagt, auch nochmal eben allen Hörenden mitgeben. Wer Lust hat, sich damit mehr auseinanderzusetzen, aber auch in einer Weise, die halt eben ohne eine Fachausbildung irgendwie verständlich ist, war dein Hinweis, die Abstracts zu lesen.
Die Kurzzusammenfassung, ja.
Genau, Kurzzusammenfassung der Ergebnisse, die wahrscheinlich etwas verständlicher, vielleicht ohne die ganze Methodologie geschrieben sind. Also ja, fand ich sehr wertvoll, weil ich, wie gesagt, interessiere mich auch sehr dafür, aber es ist halt schwierig, einen Zugang dazu zu finden.
Ja, das glaube ich. Und der Abstract ist dann ein super guter Einstieg und eigentlich die Quintessenz davon. Ja. Letztendlich kann auch ich die Artikel nicht überprüfen. Ich kann ja vieles im Mausmodell zu Hause gar nicht nachbauen. Ich muss mich da auch auf die Kollegen verlassen. Ich kann nur schauen, was ist das Konzept dahinter? Wie war der Versuchsaufbau? Das ist ja im Prinzip eine Dokumentation, sodass es auch andere nachvollziehen können. Aber den Abstract überfliegt man, dann weiß ich schon, okay, das ist die Thematik, das ist die Schlussfolgerung, es ist das, was ich jetzt wissen wollte. Und dann ist auch noch wertvoll in der Literatur, auf die sich dieser Artikel bezieht, da findet man oft noch ganz interessante andere Literatur, die einen vielleicht dann sogar noch näher bringt. Das ist dann auch wie eine Zusammenfassung. Die haben ja die andere Literatur schon gesichtet, zitieren davon viel. Und oftmals findet man dort da drin noch was, was einen weiterbringt.
Ja. Und du hast gerade noch was gesagt, was ich auch super, super spannend finde. Das ist die Fehlerkultur oder wie viel, ich sag mal, unschöne Ergebnisse werden veröffentlicht, weil ich habe das Gefühl, zumindest so, ich sag mal, in meiner Bubble an Informationen und Leuten, mit denen ich so in Kontakt komme, es gibt so ein bisschen so einen Psychedelika-Hype auch gerade. Ne? Auch dadurch, dass wieder geforscht wird, dann wird Microdosing beworben und jeder probiert das mal für sich selber aus. Und viele Leute beschäftigen sich damit, was natürlich per se schon mal gut ist, wenn man annimmt, dass man sich irgendwie damit auch kritisch auseinandersetzt. Aber ich sehe halt manchmal, gehen so ein bisschen die Alarmglocken an, dass es auch echt ein Hype ist, sich damit irgendwie selbst zu behandeln, sage ich mal, und da auf eigenen Füßen mal Versuche zu starten, ja, mit eben all seinen Vor- und Nachteilen. Es kann halt eben auch mal schief gehen oder unschön werden oder. Und ich finde, das ist gerade was, oder würde mich interessieren, ob du das auch siehst oder wie du das siehst, dass gerade in der Forschung und eigentlich in jeglicher Kommunikation über Psychedelika, weil das gesellschaftlich so ein bisschen so ein heikles Thema ist, vielleicht gerade weniger wird, aber ich meine, sprich mit manchen Leuten darüber, die winken sofort ab und können das überhaupt nicht verstehen, wie man überhaupt sowas einnehmen kann und es hat halt eben nicht so eine akzeptierte gesellschaftliche Stellung. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, wie darüber kommuniziert wird, gerade von wissenschaftlicher Seite, aber auch mit allen Leuten, die irgendwie seriös genommen werden wollen, das eben auch kritisch zu sehen und nicht nur Blümchen und Sonnenschein irgendwie daran zu knüpfen, sondern eben auch zu sagen, ja, es gibt auch die und die Risiken, die und die Gefahren. Ja, hast du den Eindruck, das wird ausreichend gemacht in der psychedelischen Forschung?
Also du hast jetzt ganz viele verschiedene einzelne Aspekte angesprochen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache es jetzt einfach mal so. Es gibt sehr viel Forschung dazu und eine große Offenheit den Substanzen gegenüber in der Schulmedizin, was vielleicht so jetzt gar nicht in der Allgemeinbevölkerung ankommt.
Hätte ich jetzt auch nicht geahnt, nee. Eigentlich eher das Gegenteil.
Ja, ist ein bisschen schade, dass uns immer so das Interesse an Ganzheitlichkeit oder auch der Psyche abgesprochen wird, dem ist ja nicht so. Natürlich erleben viele Patienten die Schulmedizin auch so, weil ihnen die Schulmedizin tatsächlich so begegnet. Zum anderen gibt es eine sehr große Offenheit in der Ärzteschaft oder Interesse daran. Ne? Also letztendlich, wer heilt, hat Recht. Ne? Und es hat sich auch in den letzten Jahren viel getan. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man Dinge in Studien beweist, damit nicht einer sagt, das funktioniert, macht das jetzt alle auch so. Sondern muss dann sagen, es funktioniert nur unter den und den Bedingungen, bei den und den Patienten mit den und den Symptomen. Und so sehe ich das bei Psychedelika auch. Psychedelika helfen einem Patienten unter gewissen oder Patienten oder Menschen unter gewissen Voraussetzungen bei den und den Symptomen, die er hat, weil er da eine gewisse Empfänglichkeit hat. Das ist ja auch so bei einem Blutdrucksenker. Manchmal muss man da 2, 3 Medikamente ausprobieren, bis man das für sich passende findet. Oder auch bei Antidepressiva. Das ist ja auch nichts anderes. Dann das Richtige für sich finden, auf was man anspricht, weil man da dafür empfänglich oder empfindlich ist oder darauf gut reagiert. So sehe ich das auch. Und dann gibt es vielleicht, also es gibt ja auch Psychedelika, die bei ähnlichen Indikationen, also Erkrankungen helfen, aber der eine spricht auf das besser an, der andere ja auf das. Das ist jetzt einmal der medizinische Bereich, aber du hast ja auch noch den Freizeitbereich angesprochen, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Jeder hat ja eine ganz andere Intention, weshalb er das einnimmt. Zum einen Neugier, Interesse, persönliche Entwicklung, Spiritualität oder Entspannung, Erlebnis. Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich.
Ja.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Mittel gibt, was alles heilt. Also das wirkt auf einmal bei allen für alles. Also die eierlegende Wollmilchsau als Substanz. Also ja, wäre ich skeptisch. Ich lasse mich natürlich gerne überraschen und vom Gegenteil überzeugen. Wäre schön, wenn es so ist.
Ja, klar. Aber ja, wie gesagt, also vor allem, wenn sowas sehr kurz runtergebrochen wird und ich nur so 3 Stichworte irgendwie lese, dann macht das manchmal den Eindruck, als wäre das so? Irgendwie plötzlich Essstörungen, Depression, mehr Spaß am Leben. Also wirklich alles, wo man irgendwie eine Stellschraube hat im inneren Wohlbefinden, sage ich mal, oder auch mit anderen Leuten irgendwie kommunikativer etc. Als würde das irgendwie alles gedeckelt werden von Psychedelika. Und deswegen habe ich manchmal so den Eindruck, okay, das ist gerade irgendwie alle stürzen sich da drauf und wollen es ausprobieren, weil das eben so ein Heilsversprechen irgendwie hat. Und auch eben sowas Neues ist. Es ist auch sowas, wow, kommt aus so einer Ecke, haben vielleicht viele gar nicht dran gedacht. So der Exot, der vor einem halben Jahrhundert irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also
oder belächelt wurde.
Oder belächelt wurde und, ne, und verteufelt doch, wurde. Dann deswegen gerade deshalb auch vielleicht, dass es jetzt, ja, wie gesagt, so fast schon so ein Hype ist, wie gesagt, zumindest in meiner Bubble. Und natürlich gibt es auch Leute, die haben es vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm und wollen sich auch gar nicht dafür interessieren. Ist ja auch okay.
Ja, das kann ich auch verstehen, wenn das manche so fasziniert oder wenn manche total davon überzeugt sind, weil sie so gute Erfahrungen damit gemacht haben, dann empfehlen sie es natürlich auch weiter. Aber es heißt nicht, dass es bei dem anderen auch so gut wirkt, aber letztendlich muss man auch diese Erfahrungen berücksichtigen und ich denke, jede Erfahrung liefert ja auch ein Stück weit einen Erkenntnisgewinn, nur dass man dann halt vergleichbare Bedingungen schaffen muss oder dass man sagt, die Dosis und Oder wann oder wie, in welchem Setting hast du das genommen? Das ist ja auch alles höchst individuell und jeder reagiert auch anders auf verschiedene Mittel. Das merkt man ja schon bei Schmerzmitteln oder bei Alkohol. Der eine verträgt mehr, der andere weniger. Bei dem einen wirkt Aspirin, bei dem anderen Paracetamol oder. Ja. Und so ist es auch bei Psychedelika. Jeder hat eine andere Empfänglichkeit, Empfindlichkeit, Reaktion, eine andere Psyche, anderes Nervensystem, andere Erfahrungen. Aber klar, wenn jemand positive Erfahrungen macht, empfiehlt es weiter und ist total begeistert, kann ich verstehen. Muss es dann halt immer in Bezug setzen.
Also gibt es ja trotzdem auch für die längst alle Studien durchlaufen habenden und im Umlauf gebrachten Antidepressiva und sonstige Psychopharmaka ja auch immer noch individuelle Schwankungen, einfach individuelle Auswirkungen, würde ich sagen. Inwiefern, und jetzt vielleicht können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen wissenschaftlicher werden, gerne meinetwegen, inwiefern unterscheiden sich denn Psychedelika von Antidepressiva?
Also da gibt es viele Unterschiede. Meinst du jetzt zum Beispiel MDMA-assistierte Psychotherapie oder vom das Set und Setting oder meinst du die Beispiel Rezeptoren? Nehmen. Also jetzt auf Rezeptor, also auf neuronaler Ebene ist ja noch gar nicht alles erforscht und bis ins Detail erklärt, was da eigentlich passiert oder warum die so gut wirken, ne? Aber was man zum Beispiel weiß oder meint zu wissen, ist, dass die serotonergen Wiederaufnahme, also diese SSRI, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, mehr auf die, also es gibt so verschiedene, ungefähr 14 verschiedene Subgruppen von Serotoninrezeptoren. Ich sage jetzt mal, das sind die Serotoninrezeptoren 1a, die bei den klassischen Antidepressiva oder den bekannten Antidepressiva angesprochen werden. Und bei den Psychedelika sind es halt die 5-HT2A, also die 2A-Serotonin-Rezeptoren, die auch mit einer gewissen Flexibilität oder man nennt das neuronale Plastizität und ja Flexibilität einfach auch in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und auch die Verbindung von den einzelnen neuronalen Schaltkreisen und Bauteilen, sage ich jetzt mal profan, wie Hippocampus oder Amygdala oder präfrontaler Kortex wieder fördern. Also das war jetzt das eine, wo man versucht, das damit zu erklären, wobei das jetzt auch keinen Hoheitsanspruch erhebt, dass es jetzt die einzige Erklärung ist oder die relevanteste ist. Also wer weiß, was wir da noch an neuen Erkenntnissen erwarten in nächster Zeit. Dann natürlich ist es so, dass jetzt bei den Psychedelika auch das Setting ein ganz anderes ist bei den klassisch, also ich sag mal klassisch, das ist auch schon wieder fast ein Fachbegriff. Ich meine jetzt einfach bei den Antidepressiva wie Citalopram, ja, das, was so jeder mal gehört hat und kennt. Das nimmt ja der Patient zu Hause ohne Aufsicht ein. Nimmt er jeden Früh seine Tablette oder mehrere Medikamente über den Tag verteilt. Da ist ja kein Arzt dabei, es sei denn, es sitzt jemand stationär in der Klinik und die Tabletteneinnahme muss überwacht werden. Mhm. Aber jetzt bei diesen Studien, da werden ja die Psychedelika unter Aufsicht, also unter Aufsicht in Begleitung eingenommen mit einer Vorbereitung, mehreren Sitzungen. Und dann ist es auch eine Sitzung, wo der Therapeut mit die Einnahme begleitet. Das ist ja schon mal ein Unterschied.
Ja, total. Vor allem also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, würde ja auch so ein klassisches Antidepressivum in meiner Auffassung nach so ein bisschen, also die tägliche Einnahme, das kommt ja eigentlich eher dem Microdosing nahe, sozusagen, wenn man es vergleichen möchte. Es ist ja nicht so, dass ich mir einmal davon eine Superdosis gebe, nach der sich alles ändern soll, sondern das wird ja auch ein Pegel irgendwie aufgebaut, sozusagen über einen längeren Zeitraum. Wenn ich das so verstehe, dass von so einer psychedelischen Session, die vielleicht 2-3 Mal, ja wahrscheinlich nicht viel öfter gemacht wird, das natürlich auch eine ganz andere Geschichte ist, weil ich da mehrere Stunden intensiv mit beschäftigt bin, mit entsprechender Vor- und Nachbereitung. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Also
ja, wobei ich das nicht so nennen würde, Microdosing und die etablierten Antidepressiva beim Microdosing, wenn man, also Den Begriff würde ich jetzt eher verwenden für das Finden der richtigen Dosis, wenn man klinische Studien mit verschiedenen Phasen hat, wo man erstmal schaut, was macht der Stoff, funktioniert der wirklich am Menschen, am Gesunden, welche Dosis brauche ich, da tastet man sich langsam mit einer Dosissteigerung heran, also die optimale Dosis zu finden. Microdosing jetzt in diesem, sag mal, naja, Recreational Use oder in Bezug auf Psychedelika ist ja eher so, dass man eine Dosierung nimmt, die unterhalb dieses, in Anführungsstrichen, komplett bewusstseinsverändernden Zustands ist, dass man dann Farben und sowas oder den Raum zerfließen sieht, dass es noch drunter ist. Aber das ist jetzt auch nochmal ein extra Thema, Microdosing. Ja. Aber das würde ich nicht verwechseln oder irgendwie vermischen in Bezug auf diese etablierten Antidepressiva oder den Studienbereich.
Nee, stimmt auch. Ich meinte eher den Aspekt, dass man das regelmäßig einnimmt, sozusagen, um ja auch irgendwie einen Pegel aufzubauen, schätze ich mal.
Ja, aber da ist es kein Microdosing in dem Sinne, dass ich unterhalb dieser Dosis bleibe, bis die Wirkung einsetzt, sondern ich nehme das bis zu dem Moment, wo dann endlich die Wirkung einsetzt. Bloß die ist ja bei den etablierten Antidepressiva ein bisschen eine andere als bei dem Psychedelika.
Ja, tatsächlich, also das ist der große Unterschied.
Genau, das ist kein Microdosing, da ist es die exakte, richtige oder gute Dosis für den Patienten nehmen, weil wenn Vaccin ist, kann 200 sein oder 250 oder 112,5. Also da ist es die richtige Dosis und bei Microdosing bleibt man ja bewusst drunter.
Okay, ja, dann korrigiere ich mich. Ich meinte nicht das Dosing an sich, sondern die Regelmäßigkeit sozusagen, nur der Einnahme. Dann hattest du auch angesprochen, finde ich auch spannend, das Set und das Setting, was wir ja auch nicht nur unbedingt auf die Einnahme von Psychedelika irgendwie beziehen müssen, sondern auch auf bereits angewendete Antidepressiva und sonstige Psychopharmaka anwenden können. Wie siehst du das?
Ja, also das Setting, also Set und Setting sind ja jetzt in dem Sinne nichts bahnbrechend Neues. Also das ist ja ein etablierter Begriff, Setting zum Beispiel in der Psychotherapie oder ich unterhalte mich auch mit Kollegen, das ist jetzt nicht so das geeignete Setting oder in dem, oder man sagt, in dem Rahmen ist das und das nicht möglich oder also da bezieht man schon die konkrete Ausgestaltung, wie man das Gespräch gestaltet, in welchem Rahmen das stattfindet, die Einrichtung, hat man da Ruhe, ist das Telefon aus, sind da Angehörige dabei? Liegt der Patient, sitzt der Patient, in welchem Zustand ist er gerade, hat er gerade gegessen oder ist es eigentlich schon spät abends? Also das Setting bezieht man eigentlich immer mit ein. Aber ich finde es gut, dass das Setting so einen Stellenwert bekommt im Sinne dessen, dass man sich mehr bewusst wird, wie wichtig auch die Ausgestaltung oder der Rahmen ist. Und Setting geht ja auch noch darüber hinaus, ist das Ganze eingebettet in mehrere Therapiesitzungen oder ist das einmal vollkommen rausgerissen aus allem? Also ich finde es schön, dass es mehr Bewusstsein dahingehend gibt oder anerkannt wird, sagen wir es mal so, die Wichtigkeit dessen anerkannt wird.
Ja, also es ist, würdest du sagen, irgendwo schon mit verankert, aber vielleicht mehr aus der Erfahrung heraus, vielleicht noch nicht so auf dem Papier sozusagen, oder?
Ja, ich meine, gewisse Sachen, das macht man ja auch intuitiv im Alltag, teilt man sich ja auch nicht so zwischen Tür und Angel mit oder auf Zuruf, sondern man sagt, komm, wir setzen uns mal hin, wir reden da jetzt drüber, oder man schickt sich eine SMS, ist auch was anderes als man sieht sich face to face, ne?
Ja.
Aber gerade bei dem Psychedelika, wenn es um Bewusstseinsveränderung geht und das Bewusstsein sich auch verändert, ist es natürlich auch was anderes, als wenn ich einen sicheren Raum habe. Ich weiß, ich bin hier sicher, ich kenne die Einrichtung und da kommen jetzt nicht 10 Wildfremde rein und raus oder ich sitze ja am Bahnhof und werde überrannt von 100 Leuten und habe so viele visuelle Eindrücke, vielleicht auch störende. Also das Setting ist enorm wichtig und auch das Mindset, wie geht es mir gerade, was will ich? Was ist das Thema, was beschäftigt mich? Ja. Und im nicht-psychotherapeutischen Setting, sag ich mal, hat man oft auch einfach schlichtweg nicht die Zeit, dem, sag ich mal, vollumfänglich entsprechend gerecht zu werden. Man muss sich da leider so sehr fokussieren, dass man das gerade Notwendigste abarbeitet, dass natürlich das Zwischenmenschliche und dass man da einfach mal eine Minute mehr hat und einfach mal zuhört, das geht ja leider einfach verloren. Dessen ist man sich schon als Arzt sehr, sehr schmerzlich bewusst. Ja. Und deswegen kommen wir halt wahrscheinlich auch oft so unspirituell oder unganzheitlich beim Patienten an, einfach weil halt so eine hohe Arbeitsverdichtung da ist und so wenig Zeit.
Ja, also dass man sich quasi wirklich nur eben auf das eine, auf den drückenden Schuh oder wie auch immer eben konzentrieren muss. Ne? Das ist nämlich auch ganz oft mein Eindruck, dass es so ein, wie so ein mechanistisches Gesundheitsbild gibt. Also wenn es da an dieser einen Stelle wehtut oder klemmt oder nicht funktioniert, dann muss ich auch da behandeln, obwohl natürlich Körper und Geist viel größeres, komplexeres System sind. Und oft wird ja auch übers Gehirn und neurologische Prozesse so geredet, als wäre das eben ein Computersystem, wo irgendwie Dinge ineinander greifen. Und das hilft natürlich auch uns irgendwie bestimmt das zu verstehen und uns auf einzelne Aspekte zu konzentrieren. Trotzdem weiß ich noch nicht ganz genau einzuschätzen. Also betrachten wir immer nur ganz isoliert einzelne Phänomene und müssen da behandeln. Oder helfen uns vielleicht, wie du auch sagtest, dieses Bewusstwerden nochmal, okay, Set und Setting spielen eine Rolle, nochmal zu einem ja etwas größeren oder nahezu ganzheitlichen Gesundheitsbild, eben körperlich und auch psychisch. Vielleicht habe ich da aber auch einen falschen Eindruck, aber manchmal wird der Mensch so ein bisschen wie so eine Maschine, ne? Also da ist irgendwie das Zahnrad, aber das läuft nicht.
Ja. Ja, das ist auch wirklich oft so. Es gibt ja auch Kollegen, die lieber so arbeiten, mechanistisch auf eine Sache konzentriert und sich für das andere vielleicht nicht so sehr interessieren. Kann ich denen jetzt zum Teil auch keinen Vorwurf machen. Jeder Mensch ist anders, hat andere Interessen. Der eine ist halt lieber Gerichtsmediziner, ja. Und der andere ist halt lieber Psychotherapeut. Gut, das sind jetzt zwei wirkliche Extreme, die man überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Jeder hat da seine Qualitäten. Aber klar, und dann muss man natürlich noch dazu sagen, dass sich in den letzten Jahrzehnten in der Schulmedizin auch das evidenzbasierte Denken durchgesetzt hat. Ne? Also früher war es so, in dem einen Krankenhaus hat Chefarzt A immer gesagt, wir machen genau das und das. Und im Krankenhaus daneben hat der Chefarzt B bei ein und derselben Erkrankung ein bisschen ein anderes Therapieregime gehabt. Also man hat natürlich dann auch versucht, so Standards zu setzen und Therapien vergleichbar zu machen hinsichtlich ihrer Qualität und hat halt versucht, das zu objektivieren. Und dann ist es so, wenn es halt keinen Vergleich gibt, wenn man das nicht objektivieren kann, dann wird es halt schwer, das zu rechtfertigen, was man gemacht hat, auf was beziehe ich mich dann gegenüber der Krankenkasse oder wie rechtfertige ich mich vor den Patienten, vor den Fachkollegen, wie ist es mit der Haftung? Und da ist natürlich jetzt gerade bei Bewusstsein und psychischen Sachen ist es natürlich dann auch schwer, auf Dinge wie Spiritualität einzugehen. Also man kann es dann nur akzeptieren, wenn der Patient das so sieht, so sagt, so empfindet. Das ist ja seine Empfindung. Oder vielleicht stellt er sich so Zusammenhänge her. Aber ja.
Ja, man muss das schon natürlich auch genau auf den Patienten beziehen und auf das, was gerade Sache ist. Wenn ich mir den Fuß breche und zum Arzt humpel, dann möchte ich ja auch nicht gefragt werden, woran ich glaube oder was ich gestern gegessen habe, so unbedingt, ne? Also außer für den Smalltalk vielleicht. Aber ja, wo ich mir dann ja auch denke,
Notfall,
das hat ja jetzt mit dem Fuß nichts
zu tun. Infarkt, ist es jetzt auch unerheblich, welches Chakra jetzt betroffen ist. Also muss halt jetzt einfach mal geschaut werden, wenn er einen Herzinfarkt hat, wie Katheter, also kriegt er einen Herzkatheter oder also es gibt halt Notfallsituationen.
Ja.
Da ist halt wenig Zeit, da muss man halt wirklich Schulmedizin machen, das erfordert es einfach und das andere heißt nicht, dass man es ausschließt, kann man zu einem späteren Zeitpunkt machen. Also
ja.
Ich sage nicht, dass man das trennen muss, aber es muss halt irgendwo noch objektivierbar eine zuverlässige Qualität da sein.
Ja.
Also das Wichtige, das Lebensnotwendige muss einfach abgedeckt werden, zuverlässig. Und da muss man einfach nach dem Goldstandard oder etablierten Standard handeln und alles andere, wie der Patient das wahrgenommen hat, das gehört dann halt woanders aufgefangen. Aber ja, ich verstehe das. Wo geht man dann halt als Patient damit hin,
ja,
wenn nicht zum Psychotherapeuten? Aber wir haben ja auch die Psychosomatik. Es wird uns Schulärzten ja auch immer unterstellt, dass wie ich das schon sagte, dass wir so unganzheitlich sind. Aber die Psychosomatik zum Beispiel ist ja die Fachrichtung, die sich ganz speziell damit auseinandersetzt, die Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper, das Ganzheitliche, also dass es da im Prinzip keine Trennung gibt. Das gibt es ja auch als Fachrichtung.
Ja, dass wenn ich Herzschmerz habe oder sonst mich was plagt, was eigentlich psychischen Ursprungs ist, sich wirklich auch körperlich veräußert.
Ja, da gibt es tatsächlich auch ein Krankheitsbild, dieses Broken Heart Syndrom,
ja, hab ich
was
auch
dann
vorgehört.
Auch morphologische Veränderungen macht, also tatsächlich.
Ja, ja, ist irre. Ich hatte auch mal eine Bekannte, die hat mir erzählt, sie war zur Untersuchung bei einem, ich glaube beim Osteopathen oder bei einer Osteopathin. Und die hatte Probleme in der rechten Schulter und es hatte totale Schmerzen, konnte es nicht richtig bewegen. Und dann wurde sie gefragt, ja, ist denn zufällig dein Vater, war da letztens mal irgendwas so, ja, der ist vor einem halben Jahr gestorben. Also anscheinend war dann das Bild eben, die rechte Rückenseite ist die Vaterseite und die linke Rückenseite ist die Mutterseite. Und wenn es mit denen da irgendwie Themen gibt, sage ich jetzt mal, dann würde sich das eben auch so veräußern. Und kann natürlich auch nur jetzt Zufall gewesen sein, aber manchmal finde ich es auch schön, daran zu glauben, weil ja, irgendwo beeinflusst unser Denken garantiert auch die äußere Welt, weil sonst
Ja, ist ein spannendes Feld, wobei das Beispiel, was du jetzt genannt hast mit dieser Wahrnehmung von dem Vater, das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Psychosomatik, aber genau dieser Bereich, dieser vielleicht intuitive, wo packt man den hin, wie rechtfertigt man den, dass man da nicht als Spinner oder wie man dann so abwertend esoterisch das nennt. Ich glaube, jeder, der mit Menschen arbeitet, hat schon mal gewisse Zufälle erlebt oder Geschichten gehört, wo man sich denkt, das ist ja unglaublich, das kann doch gar nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, was hier da passiert ist.
Ja,
da mangelt es dann irgendwie an Kausalen. Also wie erkläre ich das? Was ist das für ein unglaublicher Zufall? Ja, wo gehen die Leute damit hin mit diesen Erfahrungen, die sie gemacht haben? Man kann immer sagen, es war nur Zufall, aber wenn jemand das in einen gewissen Zusammenhang setzt, dann glaube ich, sind wir da schon fast mit bei Spiritualität. Ne? Wie erfahre ich die Welt? Wie erlebe ich die Welt? Ich würde es jetzt einfach mal ganz wertfrei spirituell nennen und das einfach diesen Begriff vielleicht damit definieren, wie erlebt der Mensch sich und das, was er auf der Welt sieht oder wie empfindet er seine Empfindsamkeit.
Ja.
Ja, das ist sehr individuell. Ja,
ja,
das gibt es natürlich auch. Und natürlich, das kann man als Schulmediziner im Alltag schlecht mit abdecken, dass, also wenn man nicht wahnsinnig viel Zeit hat oder manche Patienten wollen das auch gar nicht.
Ja, ja, klar.
Ist aber
natürlich
das
sehr individuell, ja.
Glaube ich. Und Patienten, die auf der Suche nach genau diesem sind, werden das dann oft in der Form gar nicht finden, weil man natürlich wirklich sich auf das Fassbare, wofür man auch haftet, dann beschränken muss. Oder,
ja, ich habe aber auch den Eindruck, dass diese, ich würde sie jetzt mal so gegenüberstellen, wissenschaftliche und vielleicht spirituelle Seite oder Erklärung für die Dinge, wobei die natürlich komplett unterschiedlich funktionieren, so in sich, zwischendurch doch irgendwie mal so Tippelschritte aufeinander zugehen. Und in der letzten Zeit, so wie ich es empfinde, vor allem eben auch von wissenschaftlicher Seite, wenn man zum Beispiel sieht, okay, also täglich zu meditieren, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung, ne? Und was man es vielleicht als irgendwie, mitunter vielleicht als Quatsch irgendwie abgetan wird, sich doch irgendwie auf die Gesundheit auswirkt zum Beispiel. Also und auch da, finde ich, spielen Psychedelika irgendwie genau in dieser Schnittmenge. Also etwas zu erleben, was mir vielleicht, wenn es super gut läuft und gut angeleitet ist, therapeutisch begleitet ist, was mir hilft, eine Sucht zu reduzieren oder sogar zu beenden oder ja, therapieresistente Depressionen umgänglicher zu machen für mich durch etwas, das ich irgendwie in einem Trip erlebt habe und danach irgendwie nachbereitet habe mit meiner Therapeutin oder meinem Therapeutin. ich finde, das spielt irgendwo genau da zwischen diesen Polen, wenn das überhaupt gegensätzliche Pole sind. Also muss ja auch gar nicht so sein, aber
das ist ja genau die Kombination, ne?
Ja.
Ja.
Also für mich ganz persönlich schön, wenn immer mehr Gemeinsamkeiten vielleicht erkannt werden, genauso wie wir es auch schon hatten. Also dass, du sagtest auch, eigentlich Set und Setting zum Beispiel auch mitgedacht wird in der Schulmedizin sozusagen. Ich würde da ganz gerne noch mal ein paar Schritte weitergehen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, es werden neue Psychopharmaka auf den Markt gebracht, die eben ja psychedelisch basiert sind, ob es jetzt irgendwie mit LSD oder Psilocybin ist oder man daraus weitere Stoffe entwickelt, sei jetzt mal dahingestellt. Was wären so Szenarien, wie geht das weiter? Wie kommt sowas an Leute, die Bedarf danach haben? Und ich meine jetzt nicht das Recreational Setting natürlich, sondern ja, mal angenommen, der Therapeut sagt, ich hätte da diese und diese Therapieform für Sie, wären Sie da offen für, wollen wir das angehen? Was müsste passieren, bis sowas quasi Praxis wird?
Oh, das ist ja zum Teil schon Praxis. Also es läuft ja generell so ab, wenn, also das ist gesagt, wenn ein Medikament entwickelt wird, angenommen, wir haben jetzt eine Substanz, einen Wirkstoff, dann wird er oftmals im Tierversuch getestet oder einfach in anderen Laborstudien, dann wird er in verschiedenen Phasen unterteilt, am gesunden Menschen geschaut, was macht das, dann am Kranken, also so ein Proof of Concept, funktioniert das überhaupt bei einem erkrankten Menschen, dann schaut man, in welcher Dosierung oder ab welcher Dosierung erwarte ich da einen Effekt, wann habe ich zu viele Nebenwirkungen, wo pendel ich mich dann ein, und dann weitet man das aus, und oftmals ist ein Zentrum, was so einen gewissen Forschungsschwerpunkt hat oder so ein Steckenpferd, sag ich mal, dass man die Patienten dann dort anmelden kann, oder man kann sich bei einem Studienregister erkundigen, wer führt Studien durch, kann ich den Patienten dahin schicken, dass er in dieser Studie eingeschlossen wird, erfüllt er die Kriterien. Ja, so wird es in der Regel gehandhabt.
Ja, und da sind wir auch mittendrin eigentlich.
Ja, gibt es ja auch schon, wird ja gerade so gemacht, gibt ja Studien in verschiedenen Phasen, multizentrische zum Beispiel, also in verschiedenen Zentren, auch international, die ein und denselben Wirkstoff bei der und der Erkrankung erproben.
Ja, und ich zielte jetzt so ein bisschen, ich schiele schon mal auf die, würde ich sagen, letzte Notiz, Neurobay, wie kommt dieses Steinchen in das Mosaik?
Neurobay soll eine Wissensplattform sein, auf der man Wissen sammelt, auch Studienergebnisse mitteilt. Und die Vision wäre, dass Psychedelika auch legal eingenommen werden können, wenn eine Person dabei ist, die eine qualifizierte, standardisierte Ausbildung hat. Also dass es nicht nur im medizinischen Bereich stattfindet. Also ich bin der Meinung, dass eine Legalisierung nie eine Bagatellisierung ist, sondern dass man die Leute, die diese Erfahrung sowieso suchen, dass diese das nicht in einem, ich sag mal, einer Grauzone machen müssen, wo sie die Substanz irgendwo bei irgendjemandem kaufen, nicht kontrollieren können, wie rein ist die, sondern dass die, die das wirklich wollen, die finden da schon einen Weg dazu, und dass man das dann halt vielleicht auch rausholt aus dieser Grauzone und sagt und darüber aufklärt, und das auch angebunden ist an ein Netzwerk aus beraten, zur Seite stehenden oder auch therapeutisch dann agieren können. Aber bin mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht schon der Zeit voraus ist, 10 Jahre oder so, aber das wäre so die Vision davon.
Und ist da drin auch eingefasst, diese Ausbildung für entsprechende, ja, wie soll man es dann nennen, sind es TherapeutInnen, sind es Trip-Sitter, etwas, eine Kombination?
Trip-Begleiter oder ja, Trip-Advisor, wie man das auch jetzt, gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten dafür.
Und ist es damit einbezogen, die sozusagen zu lizenzieren, das auszuführen? Das gehört mit dazu.
Also, dass man einfach einen bereichert, indem man die Leute ausbildet oder denen das Wissen zur Verfügung stellt in Kursen und Seminaren, dann andererseits das auch anbietet, da ein Netzwerk an Leuten hat, auf die man verweisen kann, mit dem entsprechenden Hintergrund, die da qualifiziert und zertifiziert sind und dann auch Beratung für Institutionen oder Behörden oder.
Ja, ich finde, ganz so abwegig ist es natürlich nicht, weil auch gibt es, glaube ich, auch schon Organisationen, die auch ähnlich in die Richtung gehen, ne? Und irgendwie extra Ausbildungen für TherapeutInnen, PsychotherapeutInnen anbieten. Und auch in die andere Richtung, glaube ich, Leute, die schon underground sozusagen Trips begleitet haben, sich auch dahingehend weiterbilden können. Gleichzeitig, wir können es in Deutschland nicht machen, aber bieten ja auch deutsche, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, Unternehmen oder Gruppen, solche Retreats an in den Niederlanden.
Ja, also einfach dort gemacht, wo es legal ist.
Genau, um uns herum gibt es ja schon, von daher würde ich sagen, es ist ja nur noch eins und eins zusammengezählt.
Mhm. Ja, wobei das nicht heißt, dass es auch wirklich passiert oder in unmittelbarer Zeit. Ich meine, jedes Land hat das Recht, eine andere Sicht auf die Dinge zu haben. Ja. Jedes Land ist natürlich auch kulturell und vielleicht auch religiös oder von den geschichtlichen Erfahrungen anders geprägt, aber ich bin gespannt auf die nächsten Jahre, dass man Halluzinogene jetzt anders oder im neuen Licht sehen kann mit neuen Untersuchungsmethoden. Das komplette Verbieten wie die Prohibition hat ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel gebracht und mal sehen, ist eigentlich fast besser, so denke ich, dass es in einem überschaubaren oder nachvollziehbaren Rahmen passieren kann. Aber wie gesagt, etwas legalisieren heißt nicht, dass man es bagatellisieren kann. Das ist ja auch bei Zigaretten steht ja auch drauf, Rauchen kann tödlich sein. Wobei man das jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja.
Und natürlich bin ich gespannt drauf, wie die Forschung im Bereich Bewusstsein oder was ist das Bewusstsein eigentlich? Das kann man ja so schlecht messen, außer jetzt der neurologischen Orientierung oder zu den verschiedenen Qualitäten, Zeit, Ort, Raum. Jeder nimmt ja was anderes wahr. Was ist das eigentlich, Spiritualität? Oder was sind solche spirituellen Erfahrungen, die jemand sagt, die er da gemacht hat? Was macht man mit dem? Es hat ja jetzt nicht jeder eine Schizophrenie oder Psychose, nur weil er so eine Erfahrung hat. Also wie gehe ich damit um? Wo ordne ich das ein? Wer ist mein Ansprechpartner für sowas?
Ja, schön. Dann hoffe ich, dass wir nicht nur mit dieser Folge, sondern auch mit allem, was kommt, einen Sog dahin kreieren können, sich einfach vernünftig mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich zu informieren, nicht mehr nur zu tabuisieren, sondern wirklich hinzugucken, was passiert da gerade, wie können wir es nutzen, was sind die Risiken. Und daher halte ich das Konzept von Neurobader auch für sehr wertvoll, zusammen mit allem anderen, was ich gerade tut um uns herum.
Ja, definitiv sehr spannend, ja. Und das Wichtige ist auch, dass man das vielleicht ohne Bewertung erstmal akzeptiert, was ein jeder sagt oder was er für Erfahrungen gemacht hat. Ob das dann für andere übertragbar ist, das bleibt erstmal dahingestellt. Aber es ist ja alles ein kleines Puzzlestück in Richtung, was ist Bewusstsein, was ist Psyche, was ist psychische Gesundheit, was gehört dazu.
Ja. Schön. Das würde ich als Schlussworte so stehen lassen. Vielen Dank.
Ja, gerne. Hat mich gefreut.